Willkommen zu einer neuen Folge Liedzeit mit Christian Beller und Hans Ratzmann. Der mittelmäßigen, unregelmäßigen Dosis B2B-Marketing und Sales. Das, wusstest du, Christian, sorry, das, ich kann dich noch gar nicht zu Wort kommen lassen, aber wusstest du, dass wir vertaggt worden sind auf LinkedIn von einer Person und wir waren auf Platz 4 von seinen meistgehörten Podcasts?
Wirklich?
Ja, wirklich.
Also es gibt so ein paar Ultra-Nerds, die unsere Podcasts hören oder was? Wer ist denn das?
Ich war auch überrascht. Und also gut, wir sind letzter Platz in seiner Liste, aber ey, Platz 4 nehme ich mit, auch von 4.
Ach so, 4 von 4.
Ja.
Ich gucke jetzt hier mal parallel. Geil. Direkt neben hier Stephen Bartlett oder wie er heißt, ne?
Ja, ja, den höre ich übrigens auch. Also ich würde sagen, es ist Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns und ihm.
Nice, das ist also, achso, von Erich. Ja, kenne ich ja. Ja, ja. Da habe ich damals zu Facelift gebracht. Ja, ja, nice.
Grüße gehen raus.
Oh, sehr schön, herrlich. Genau, das erinnert mich daran, vielleicht brauchen wir ein neues Profilbild für den Podcast. Keine Ahnung. Aber
das ist aus deiner Feder entstanden und und AI.
Ja, ChatGPT oder ich weiß gar nicht, wie ich es dann nochmal erstellt habe. Ich glaube ja. Was steckt da nochmal hinter? Dali oder so, ne? Dali,
also Dali
Engine, ja. Anyways, ich habe auch überlegt, wir können den Podcast zurück irgendwie ein bisschen anders starten und sagen so, heute ist der 9. Dezember, zu einer neuen Folge, die Zeit, da weiß man immer, wo man gerade ist, dass es aktuell ist und so, das wäre nochmal so ein neuer Einstieg. Anyways.
Das habe ich übrigens, das habe ich letztens gerade mit einem Kunden von mir gemacht, der will mit einem Podcast starten und da sind wir genau, also da haben wir irgendwelche random Podcasts angehört und uns Strukturen so einfach rausgeschrieben, habe ich auch so überlegt, da könnten wir uns auch noch was abgucken. Ja. Aber ja, 9. Dezember, welches Thema haben wir heute, Christian?
Das ist immer das Problem mit dem Side-Hustle. Wir wollen gerne mal drüber sprechen, wie misst man denn eigentlich Erfolg?
Nice. Ja, wie messen wir Erfolg? Wir hatten schon ganz kurze Einleitungen für uns beide vor dem Call und ich glaube, wir wollten einmal strukturieren, dass wir, glaube ich, vielleicht in meinem Bereich ein bisschen eher beginnen und dann übergehen in diesen sehr spannenden Sales-Teil. Wir gucken, wie man da Erfolg misst.
Absolut, weil, und da ist ja eine Logik dahinter, ne? Und ich bin ja mal ein Freund von logischen Abläufen. Das ist ja der klassische Sales-Funnel, den es runterbricht. Und du bist ja eher im Upper-Funnel tätig und ich bin eher im Lower-Funnel tätig. Und dementsprechend sind da natürlich auch die Kompetenzen wunderbar verteilt.
Ja, also ich finde die Perspektive immer so witzig, weil ich würde mich auf jeden Fall nicht im Upper-Funnel bezeichnen. Aber es ist ja genauso, als wenn du sagst, alles unterhalb der Elbe ist Bayern.
Wo eine Wahrheit dran ist. Ja, das stimmt. Aber das liegt halt immer daran, dass du immer aus deiner, also Perception is Reality, du guckst ja immer aus deiner Perspektive und du bist halt einfach so super tief in dieser Marketing-Bubble drin, dass du denkst, so du machst da schon alles, was überhaupt geht. Und deswegen gibt es diesen Austausch, ja, und deswegen bist du ja auch so diszipliniert hinterher, immer diesen wöchentlichen Termin mit mir zu machen, damit du mal ab und zu raus aus deiner Bubble bekommst.
100%.
Führ uns doch mal in deine Bubble rein.
Ja, also ich bin großer Reporting-Nerd, ehrlicherweise. Wobei Reporting-Nerd trifft es dann doch nicht so gut, weil da denkt man immer ganz, ganz viel an Zahlen. Und ich bin schon sehr zahlenorientiert, aber ich bin auch eher ein Fan davon, Reportings als Vehikel zu nehmen, um Menschen mitzunehmen. Und was ich ganz viel mache, ist, einmal, ja, logischerweise die Zahlen reporten und ein klassisches Reporting von mir ist immer aufgebaut. Ein Slide auf einen Blick gesehen anhand von 3-4 Zahlen eigentlich. Sind wir on track? Funktioniert das, was wir machen oder funktioniert es nicht? Und eine kurze Einschätzung mitgeben, warum es nicht funktioniert. Und dann mache ich es eigentlich immer ganz gerne, dass wir in 5, 10, 15 Slides übergehen, wo auf jedem Slide eine konkrete Handlungsempfehlung hergeleitet ist. Also jedes Slide eine eigene Empfehlung, die aber hergeleitet ist aus einem konkreten Insight und basierend ist aus einem Fact, den man aus den Daten ermittelt hat. Und genau da, ja, wenn wir dafür, ja, weiß ich nicht, 10 bis 15 generieren, wie gesagt, ist das eigentlich immer eine sehr gute Basis für eine potenzielle Zusammenarbeit. Weil dann kannst du halt einem Kunden nicht nur irgendwie Zahlen mitgeben, irgendwie eine austauschbare Empfehlung, die vielleicht auch erstmal so zusammenhangslos ist. Aber am Ende, wenn du es schaffst, auf einem Slide halt, wie gesagt, diese Staffelung von Fact Learning Recommendation herunterzubrechen, kann die Person das eigentlich auch verständlicherweise mitnehmen in die eigene Organisation und dann auch begründet umsetzen lassen. Gerade wenn man selber nicht mehr direkt da beteiligt ist oder direkt Einfluss darauf hätte.
Nimm unsere Zuhörer und vor allem auch mich nochmal kurz mit. Wenn du dann über das Reporting sprichst, ist es dann, also das heißt, du hast einen Kunden, der bereits Kampagnen schaltet und du guckst seinen Account an, machst ein Reporting daraus und gibst Handlungsempfehlungen, um ihn dann davon zu überzeugen, mit dir zusammenzuarbeiten.
Jein, also meistens ist es schon eine bestehende Zusammenarbeit, aber genau, ich gucke hier gerade aus der Dienstleistungsperspektive raus. So, dieses Format kann man natürlich als Audit sehen. Ein Audit ist meistens dann die initiale Evaluation von einem Kanal oder von der Kampagne, wo wir raufgucken und sagen, was kann man besser, was kann man, wo kann man nochmal ansetzen. Und das Reporting wäre dann das regelmäßige Aufschauen auf wiederkehrende Prozesse, wiederkehrende Aktivitäten und dann das anschließende Bewerten logischerweise. Aber wie gesagt, auch hier immer fueled bei einer konkreten Handlungsempfehlung, die auf einem Fact und einem Insight basiert, der dir sauber erklärt.
Genau. Okay, spannend.
Und ehrlicherweise, das ist das größte Vehikel. Also ich würde sagen, das ist so einer der Hauptgründe, warum Kunden potenziell mit uns zusammenarbeiten und nicht mit einer anderen Agentur. Also ich bekomme da sehr gutes Feedback, denke ich mal.
Okay, sehr gut. Aber das ist ja jetzt eher ein bisschen Reporting, ne? Wir hatten ja überlegt jetzt so, wie messen wir denn eigentlich Erfolg? Also was sind denn so die wesentlichen KPIs, die du dann da in Betracht ziehen würdest? Jetzt auch innerhalb des Reportings, die dann die maßgeblichen Hebel sind für eine Erfolgsmessung.
Ja, das ist eine gute Frage. Das muss man auch je nach Situation sehen. Also einmal natürlich haben wir eine klassische Erfolgsmessung, die nenne ich mal ganz gerne logischerweise Erfolgs-KPIs. Und die variieren dann natürlich auch nach Maßnahme. Also wenn wir jetzt eine klassische Lead-Generierungskampagne haben, dann gibt es eigentlich für mich nur einen einzigen KPI, der relevant ist. Und das ist der Cost per Lead. Wie viel haben wir im Endeffekt für jeden Lead gezahlt, den wir generiert haben? Mit einem Faktor, logischerweise, und das ist auch immer relevant, wie qualitativ hochwertig ist der Lead? Also das ist dann wiederum das Feedback, was wir immer wieder benötigen. Den Batch an Leads, den wir jetzt zu dem Preis generiert haben, wie viele davon konnten wir jetzt im Endeffekt auch oder konnten im Endeffekt auch sinnvoll konvertiert werden? So, das ist ein wichtiger Insight. Aber erstmal, wenn ich mir die Kampagne selber anschaue, dann zählt nur, wie teuer wurde der Lead eingekauft. Und das ist eigentlich auch der maßgebliche KPI, den wir dann nachher in einem Reporting auch darstellen. Jetzt kann man aber auch noch eine Ebene rübergehen in den Upper Funnel. Von dir aus gesehen ist es dann der Upper Funnel auf Brand Awareness Ebene, wo wir dann bewerten, ja, wie wurde unsere Marke gegebenenfalls wahrgenommen. Und da geht es dann schon eher in potenzielle Lift-Studien, wie viele Leute haben wir erreicht. Aber auch hier gucken wir uns dann eher den Cost per an. Also Cost per Impression, Cost per Video View, also wie viel haben wir gezahlt für eine Impression? Wie viel haben wir gezahlt für eine Person, die sich das Video zum Ende angeguckt hat? Und somit wir sicher gehen konnten, dass die Brand Message übertragen worden ist. Und das sind im Endeffekt die KPIs, die ich mir auf der Ebene an. Also Erfolgs-KPIs. Das haben wir festgelegt. Und dann einmal die Ebene drunter sind Support-KPIs, wo wir bewerten, wie haben einzelne Assets gegebenenfalls performt. Also welche Informationen können wir zu Rate ziehen, um zum einen einmal zu bewerten, warum haben wir gut oder schlecht performt, aber dann auch nochmal tiefer eingetaucht, einzelne Aspekte von unserer Kampagne. So, das kann ein Video sein, das kann ein Image sein, um die miteinander und gegeneinander zu bewerten, da hilft es dann wieder, KPIs anzugucken, die das Ganze ins Verhältnis setzen. Und das sind häufig unsere Rates, also da kann man gucken, welches Asset hat die meisten Leads generiert am günstigsten, aber auch mal geguckt, welches Asset hat sich am besten geklickt oder mit einer Click-Through-Rate oder welches Asset oder welches Video wurde am ehesten initial angeschaut, aber auch zum Ende angeschaut. Und aus diesen KPIs ergibt sich dann häufig ein ganzheitliches Bild, aus dem ich dann wiederum Ableitungen treffe, die dann wiederum unseren Insight-Teil befüllen. Also woraus ich dann wiederum konkrete Empfehlungen ausspreche, die dann aus diesen 10 bis 15 Slides, die ich von angesprochen habe, stattfinden.
Genau. Okay, sehr gut. Und also du meintest ja eben, so eine maßgebliche Größe ist Cost per Lead. Jetzt ist ja wahrscheinlich so eine klassische Frage, so, ja, was kostet denn so ein Lead?
Ja, das kannst du nie pauschal sagen, ehrlicherweise. Also
das ist auch eine Scheißfrage.
Es kommt
ja auf dein Business an und es kommt darauf an, was ist. Also die Frage müsste man eigentlich stellen, so was ist dir ein Lead wert? Also dann kommst du auch auf die richtigen Kosten per Lead, weil dann kannst du halt eigentlich, du musst es eigentlich umdrehen. Du musst sagen, so was ist dir ein Lead wert? Und dann sagst du hergeleitet so, hey, ich bin bereit, 500 Euro für einen Lead zu bezahlen, einen B2B-Lead, ne? Weil ich dann halt konvertieren kann, und das ist vielleicht ein ganz guter Übergang, konvertieren kann in Richtung so, wie viele Leads brauche ich denn, um daraus eine Opportunity zu erstellen, ne? Und dann hast du meinetwegen eine 5:1 Ratio.
Ja.
Und 5 Leads, 5x5, so 2.500 Euro, die du ausgibst, um eine Opportunity zu erstellen, ne? Dann kann man ja weiterdenken und sagen, okay, so, wie viele Opportunities brauche ich dann, um einen Deal zu closen, und wie groß ist dieser Deal dann nachher, ne? Und dann hast du vielleicht nochmal eine 5:1 Ratio, und dann 2.500, da bist du 12.500, die du dann insgesamt ausgeben hast, um 5 Opportunities zu erstellen und daraus dann halt eine Closed Opportunities. Und das heißt, da muss natürlich der Opportunity-Wert, den du danach closed, definitiv größer als 12.500 sein.
100%. Auf jeden Fall. Also das ist ein essentieller Part, und da muss man aber auch sagen, ein Learning-Prozess. Also klar, ein Sales-Ansprechpartner weiß natürlich, okay, wenn diese Daten vorhanden sind, jetzt rein faktisch Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Unternehmen, dann kann man schon vielleicht auf den ersten Blick einmal bewerten, ah, okay, das trifft jetzt zumindest schon mal die Zielgruppe. Aber wie qualifiziert der Lead am Ende ist, definiert sich ja dann nicht nur über die Daten, die man gesammelt hat, oder die Person, diese Person oder den Ansprechpartner selber, sondern auch, was für Informationen hat die Person vorher konsumiert. Und das ist halt eine Riesenvarianz, die die Plattformen liefern, und das aber auch eine Riesenvarianz je Kunde. Also ich arbeite mit 1-2 Kunden aus dem Versicherungsbereich, und wenn da die Zielgruppe große Versicherer sind in Deutschland, auch nochmal im mehreren Millionen-Sektor versichern, dann wird die Zielgruppe auf einmal sehr, sehr klein. Und dann ist ein Lead potenziell auch mehr wert, der muss aber auch drastisch qualifiziert sein, damit er überhaupt für Sales sinnvoll ansprechbar ist. So, und da sind halt super viele Faktoren, die damit einhergehen. Und ich glaube, das macht es dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer, auch mal Kunden grundsätzlich vorzucasten, oder? Also es ist gerade auch zu gucken, wie, wir haben jetzt Kontakt zu XY, was steckt da jetzt potenziell hinter? Wie hoch ist die Chance, dass wir den konvertiert bekommen? Aber vielleicht kannst du da so auch 1-2 Sachen dazu sagen. Das ist ja, glaube ich, der Übergang.
Ja, total. Und da ist auch immer die Schwierigkeit. Also es ist super, also ich glaube, du hast mehrere Faktoren, die du halt immer berücksichtigen musst, ne? Das ist einmal so, was ist ein typischer Sales-Cycle, ne? Und da hast du dann Ranges zwischen 1-3 Monate oder 6-9 Monate. Das kommt halt auf deine Branche an, das kommt auf dein Produkt an, auf dein Business an, wie lange du in der Regel brauchst. Wenn du so im Enterprise-Segment bist, dann bist du auf jeden Fall meistens größer 6 Monate. Das heißt, wenn du jetzt ganz neu anfängst irgendwo und versuchst dir eine Pipeline aufzubauen, kannst du eigentlich fast davon ausgehen, dass in den ersten 6 Monaten erstmal gar nichts passiert. Und dass dann überhaupt erst danach dann die ersten Deals so langsam reintrudeln, weil du natürlich auch über mehrere Touchpoints entsprechend runterbrichst, ne? Und was eigentlich im Vertrieb immer versucht wird, ist halt einen gewissen strukturierten Vertriebsprozess zu haben und klare Kriterien, anhand derer dann qualifiziert werden. Ne? Und Standard-Framework, das hatten wir auch von anderen schon mal besprochen, ist ja Matic, dass du da ein Stück weit versuchst herauszufinden, so, hey, wer ist eigentlich mein Champion, wer ist mein Economic Buyer, was ist eigentlich der Pain des Kunden, weil das Problem ist ja, du kannst ganz viel Zeit immer mit vielen Kunden verbringen, und man denkt klassischerweise so, ah ja, ich gehe zum Kunden, dann pitche ich das, dann findet er das total geil und der kauft es. Das funktioniert auch in kleineren Segmenten, also wenn du halt eher kürzere Sales-Cycle hast, wo es dann darum geht, so, okay, der Kunde muss jetzt mal 10.000 Euro auf den Tisch legen und ich probiere das jetzt mal für ein Jahr, dann funktioniert das, ne? Da musst du nicht unbedingt einen akuten Schmerz haben, sondern er sagt einfach so, ich muss jetzt mal was Neues probieren oder probieren wir was Neues. Oder der Kunde sagt selber, ach ja, das würde ja mein Problem hier und da mitlösen. Ne? Wenn du aber in einem großen Enterprise-Umfeld bist, dann hast du halt sehr starke Abhängigkeiten, ne? Was Einkauf angeht, was Legal angeht, Compliance, was IT angeht. Das heißt, du hast sehr, sehr viele Leute, die da drin entsprechend auch orchestriert werden müssen. Und da musst du halt, ich sag mal, strukturiert vorgehen und vor allem auch ressourcenschonend vorgehen und auch von der eigenen Seite heraus. Ne? Das heißt, du versuchst eigentlich frühzeitig rauszufinden, was sind eigentlich die Opportunities, an denen ich arbeiten sollte. Das ist immer die Frage, die man sich stellen muss. Mit dem Hinblick auf so, welche haben das höchste Abschluss, die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit und welche haben halt auch die entsprechende Größe vom Dealvolumen her. Ne? Und das sollte halt versucht werden, halt möglichst früh rauszufinden. Und die besten Kriterien dafür ist so, was das Dealvolumen, das hängt natürlich immer vom Pricing so ein bisschen ab, ne? Aber dass du halt so Parameter 1 bis 2 definierst, die du eigentlich brauchst, um so eine erste Indikation zu geben, so okay, was ist eigentlich das Potenzial dieser Opportunity? Und dann solltest du rausfinden, so hey, habe ich hier eigentlich jemanden, einen Champion, also jemand, der das treibt, jemand, der mir auch wieder antwortet, der mich auch intern mit vielleicht noch anderen Ansprechpartnern vernetzt und mir einen Zugriff gibt, und habe ich eigentlich irgendeinen Schmerz, ein Thema beim Kunden, was gelöst werden muss, ne? Damit der Kunde auch bereit ist, da die Zeit und Energie entsprechend zu investieren. Ne? Und dann bricht man das eigentlich entsprechend runter, dass du halt sagst, du machst halt Pipeline Generation. Das heißt so, wie viele neue Opportunities hast du eigentlich letztendlich aufgemacht? Ne? Das ist immer die Stufe davor, ist dann noch so ein Stück weit, ich sag mal, wenn du jetzt diesen Lead erzeugt hast, also Lead im Sinne von E-Mail-Adresse, Telefonnummer, das dann drüber zu brechen in, ist das eigentlich ein, das ist ja erstmal dann ein Lead, also Raw Lead, Lead, MQL, also Marketing Qualified Lead, dann wird es meistens halt irgendwie ein Sales Qualified Lead und dann irgendwie ein Sales Accepted Lead. Ne? Und da, ja, wo ich jetzt gerade drüber, ganze Zeit drüber gesprochen habe, das sind dann, ich sag mal, quasi Sales Accepted Leads. Und diese Sales Accepted Leads werden dann entsprechend dann zu Opportunities. Ne? Das heißt, sie müssen quantitativ und qualitativ entsprechend qualifiziert sein. Und dass du dann entscheidest, wie ich arbeite, das sind Opportunities. Ne? Und dann hast du in der Regel, dass du sagst, so, ey, du arbeitest dann 5, 6 Opportunities gleichzeitig. Und davon hast du ungefähr, von, wenn du jetzt davon ausgehst, dass die, ich sag mal, dass du all diese Kriterien, die ich vorhin genannt hatte, erfüllt sind, hast du ungefähr so ein 1:4 Ratio, was die Abschlusswahrscheinlichkeit angeht. Weil es kommt halt immer irgendwas mit rein. Ne? Und ein Faktor, der auch noch zusätzlich entscheidend ist, der häufig vernachlässigt wird, ist halt, du kannst all diese Themen wie irgendwie einen starken Champion etc. und wie auch einen Schmerz haben, aber was vor allem hinterm Schmerz qualifiziert werden muss, ist, was ist eigentlich die Timeline? Also, wann soll dieser Schmerz gelöst werden? Das ist also ein compelling Event zu haben. So, gibt es einen Moment, wo der Kunde wirklich diese Entscheidung treffen muss, weil er sonst irgendwie in Straucheln kommt, weil sonst irgendwie ein wichtiges Meeting stattfindet, weil sonst ein Event stattfindet, so Black Friday ist so ein Klassiker im Retail, dass man sagt, so man möchte das gerne vor dem Black Friday erledigt haben. Genau, das sind so, weil danach passiert hier nicht mehr so viel, ne? So Black Friday, Weihnachten, dann kommt irgendwann so IT-Code-Freeze, so wir machen jetzt nichts mehr, weil du dann zu viele Abhängigkeiten hast. Genau, und dann hast du im Endeffekt ein bisschen zu sortieren, hast du im Endeffekt, sagen wir mal, 6 Opportunities, die du erstellt hast, die irgendwie einen potenziellen Wert von 100.000 Euro haben, und dann versuchst du die natürlich entsprechend voranzutreiben, aufs Quartal das Ganze dann runterzubrechen und dann entsprechend zum Abschluss zu bringen. Ne? Und innerhalb dieses Prozesses ist dann ein, wie eine Art Qualifikationsframework anhand eines, Vertriebsprozesses. Das heißt, dort hast du dann so, ich sag mal, diese Art Meilensteine, ne? Ich bin jetzt nicht der Freund von so Meilensteinen, das ist jetzt nicht mein Lieblingswort dafür, aber es sind so, Exit-Criteria, die ja dort angesetzt werden, ne? Und das könnte zum Beispiel sein ein New Business Meeting. Das könnte zum Beispiel sein ein Technical Requirement Workshop, dass du das machst. Ne? New Business Meeting ist meistens, dass du sagst, der Kunde sagt so, ja, er würde ganz gerne seine Ressourcen zur Verfügung stellen, um gemeinsam herauszufinden, ist das die richtige Lösung? Und Technical Workshop ist dann halt, um genau das zu tun. Ne? Und dann kommen die nächsten Schritte wie, hey, wird vielleicht nochmal ein POC gemacht oder POV nennt man es heutzutage, also Proof of Value, das heißt abgesperrten Rahmen, das Ganze dann zu verproben und dann halt natürlich die ganzen Themen wie Legal, Vertragsabschluss etc. Ne? Und anhand dieser Kriterien kann man dann, ist immer das Recht über größeren Organisationen weg, relativ gut messen, so hey, wie ist eigentlich die Abschlusswahrscheinlichkeit und wie ist halt vor allem auch die Forecasting-Wahrscheinlichkeit.
Krass. Das ist ein dickes Bild auf jeden Fall, was du gemalt hast, Christian.
Aber wir haben es sogar auf Audio.
Ja, richtig gut. Starke Insight, danke dir.
Sehr gerne.
Wollen wir nochmal eine kurze Abschlussrunde machen, im Sinne von, okay, wenn man so eine Sache mitgeben können, die Person niedrigschwellig umsetzen könnte, die das jetzt hier hört, aus beiden Richtungen. Kannst ja noch kurz überlegen. Es sei denn,
Ich
du
habe
hast,
was.
ja, dann Feuer direkt.
Ja, also ich komme ja aus einer outbound getriebenen Vertriebsschule, so würde ich es mal nennen. Also meine Vertriebsschule ist Facelift. Dirk Nagel in Person saß mir noch mit seinem warmen oder kalten Atem im Nacken und hat gesagt, so hier Telefonhörer in die Hand nehmen und Kunden anrufen, die warten auf dich. So hat das nicht gesagt, aber genau, so klassisches Klinkenputzen. Und ich glaube, das gilt auch heute noch. Du musst halt einfach permanent, und wie du es machst, ist die andere Sache. Es gibt jetzt nicht das eine Format, aber du musst halt permanent immer gucken, so, hey, wo kriege ich neue Opportunities her? Wie komme ich an gewisse Leute ran? Na, da kann man sehr viel mit Hypothesen auch arbeiten, mit Annahmen arbeiten, möglichst viel Relevanz aufbauen. Und das ist so ein bisschen einer der einen Erfolgskriterien, die ich sehe. Und dann vor allem, wenn du dann spannende Opportunities gefunden hast, so Full Focus, lass alles andere links und rechts liegen und Full Focus darauf, genau durchzuqualifizieren. So, habe ich die richtigen Leute? Wie messen wir das eigentlich? Wie zeigen wir eigentlich den Mehrwert des Ganzen auf? Wenn du die beiden Sachen beherrschst im Vertrieb, dann ist schon mal sehr, sehr viel.
Nice. Also ich muss bei sowas mal an unseren gemeinsamen Freund Olli denken, der auch in seiner Zeit bei Facelift, als er in Sales gewechselt ist, in dieser kleinen Kabine gefunden wurde. Stundenlang saß er da während des Mittags und hat Leute angerufen.
Das Telefon hat geglüht bei ihm, ja. Ich glaube, das tut es heute noch. Nur, dass die Leute nicht mehr so gut erreichbar sind. Aber Olli ist halt eine kleine Arbeitsmaschine, ne? Das ist ein Partymonster und kann halt auch, ich sag mal, im Job executen, ne?
Work hard, play hard.
Naja, schon.
Genau. Mein Tipp, den ich zum Schluss mitgebe, ist einfach, achtet, also das Framework, was ich vorhin mitgegeben habe, mit diesem Fact Learning Recommendation, das kann man wirklich sehr praktisch anwenden. Also, wenn ihr vor Daten setzt, dann baut erstmal eine Basis von, oder versucht Anomalien zu identifizieren. Schaut, wo gegebenenfalls, wo springen Daten irgendwie hervor und dann beschäftigt euch damit. Versucht die dann über einen Insight zu erklären, warum ist das so, und versucht das irgendwie sinnvoll herzuleiten, um dann in einer These die Empfehlung rauszuschreiben. Meistens ist das ein guter Weg, um sich an Reports Stück für Stück zu nähern und dann aber das auf einem Slide nur darzustellen. Nicht gebündelt am Ende von der Präsentation alle Recommendations sammeln, sondern wirklich ein Slide pro Empfehlung, und dann lässt sich das auch viel, viel leichter in die Organisation tragen. Das war zum Sonntag.
Guter Punkt. Top Folge. Vielen Dank, Hans. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.